SRF 3.
Guillaume Barazon verabschiedet sich aus der Politik. Der Genfer CVP-Nationalrat reagiert damit auf Enthüllungen zu seiner Spesenabrechnung. Paul Rechsteiner tritt nach 20 Jahren als Präsident des Schweizer Gewerkschaftsbundes ab. Wir schauen zurück, unter anderem mit der Stimme der Arbeitgeberseite.
Man war nicht immer einig, aber man hatte Respekt voreinander.
Am G20-Treffen in Buenos Aires treffen sich die Mächtigen der Welt. Wir fragen, was hat die Gruppe der 20 eigentlich bisher erreicht? Das im Info 3 mit Damian Rast. Zuerst aber gleich zu Mario Sturni. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Radioaktive Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung zu entsorgen, kostet den Bund fast doppelt so viel wie prognostiziert. Neu werden die Kosten auf 2,5 Milliarden Franken geschätzt, wie der Bund mitteilt. Vor 3 Jahren wurden die Kosten noch auf 1,4 Milliarden Franken geschätzt. Dabei seien aber schon erfolgte Ausgaben nicht vollständig berücksichtigt worden, etwa für die Zwischenlagerung. Der Bund ist verantwortlich für die Entsorgung von radioaktiver Abfälle, die beispielsweise in Forschungseinrichtungen und Spitälern anfallen. 29 Forschende an Schweizer Hochschulen erhalten finanzielle Unterstützung in Form von Fördergelder des Europäischen Forschungsrates ERC. Im Ländervergleich erhält die Schweiz damit am viertmeisten EU-Fördergelder. Auf Platz 1 ist Großbritannien, gefolgt von Deutschland und Frankreich. In der Schweiz erhalten 24 Forscher und 5 Forscherinnen eines der Stipendien. Sie können damit eine eigene Forschungsgruppe aufbauen und Projekte verwirklichen. Die Bandbreite der Projekte reicht von Hirnbiologie über Handelsabkommen bis hin zur Materialforschung. Russische Männer dürfen nicht mehr in die Ukraine einreisen. Die Einreisebeschränkungen richten sich gegen Russen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, sagte der Chef der ukrainischen Grenzbehörde. Die Beschränkungen wurden im Rahmen des Kriegsrechts erlassen. Die Maßnahme soll laut Präsident Petro Poroschenko verhindern, dass Russen eine Privatarmee auf ukrainischem Boden bilden. Hintergrund der jüngsten Spannungen ist ein Zwischenfall vor der Halbinsel Krim. Die russische Marine beschlagnahmte 3 ukrainische Schiffe und nahm die Besatzung fest. Das ukrainische Parlament beschloss daraufhin Kriegsrecht. Der Aargauer Schriftsteller und Krimiautor Hans-Jörg Schneider ist Ehrendoktor der Universität Basel. Schneider werde für sein vielfältiges und von großer Ausdruckskraft geprägtes Werk ausgezeichnet, heißt es in der Laudatio der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel. Neben zahlreichen anderen Werken verfasste der Autor insgesamt 9 Kommissär-Hunkeler-Romane. Die Universität Basel zählt den 80-jährigen Hans-Jörg Schneider zu den wichtigsten Schweizer Schriftstellern der Gegenwart. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.001 Punkt, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 13,35 gehandelt und der Dollar zu 99,68 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag ist es meist stark bewölkt und es fällt vielerorts Regen oder oberhalb von 1000 bis 1300 Metern auch Schnee. Im Süden ist es bewölkt, aber nur selten nass. Morgen Samstag lockern sich die Wolkenreste dann auf und es ist abgesehen vom Nebel im Flachland ziemlich sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 9 Grad.
Info 3 Mittag.
In der Romandie zieht ein weiterer Politiker Konsequenzen wegen der Spesenaffäre. Guillaume Barazon, CVP-Nationalrat und Genfer Stadtrat, beendet seine politische Karriere. Wie zuvor die Waadtländer SP-Ständerätin Géraldine Savary tritt Barazon nächstes Jahr nicht mehr zur Wiederwahl an. Damit tritt ein Politiker ab, der in der Westschweiz lange als kommender Bundesrat gehandelt wurde. Barbara Kolpi berichtet.
Spesenabrechnungen für jährliche Telefonkosten von 17.000 Franken, Luxuschampagner in den frühen Morgenstunden, Taxifahrten für 4.000 Franken, alles auf Kosten der Steuerzahlenden. Dies brachte der Bericht des Genfer Rechnungshofs Anfang November ans Licht. Der Unmut in der Bevölkerung war groß. Guillaume Barazon entschuldigte sich zwar, doch der Druck war so groß, dass Barazon heute dem CVP-Vorstand in Genf mitteilte, sich nach Ablauf seiner Mandate nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Der 36-Jährige war der Hoffnungsträger der Genfer CVP. Seit 2013 war er Nationalrat. Ein Jahr zuvor war er in die Exekutive der Stadt Genf gewählt worden und war ein Jahr lang auch Stadtpräsident von Genf. Insgesamt widmete der Anwalt 15 Jahre der Politik, zuvor im Stadt- und Kantonsparlament. Sein Rückzug schwächt die CVP und die Bürgerlichen in Genf nun weiter. Die CVP trat bei Wahlen in den letzten Jahren jeweils als Bündnis mit der FDP an. Die FDP Genf ist wegen der Affäre um Regierungsrat Pierre Maude in der Krise. Anders als Maude zieht Barrason nun aber die Konsequenzen. Er will nun noch bis nächsten Herbst Nationalrat bleiben und bis 2020 Stadtrat von Genf. Bis zum Ablauf seiner Mandate werde er sich mit vollem Engagement für wichtige Projekte einsetzen, schreibt er. Dazu gehören im Nationalrat zum Beispiel die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform oder einen längeren Vaterschaftsurlaub, für die er sich stark macht. Doch die Tage sind gezählt, die Politkarriere von Guillaume Barrason wird zu Ende gehen.
Info 3 Mittag.
20 Jahre lang war er Präsident des Schweizer Gewerkschaftsbunds, der St. Galler Ständerat Paul Rechsteiner. Nun tritt er ab. Am Wochenende wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gewählt. Was hat Rechsteiner als Präsident der größten Arbeitnehmerorganisation der Schweiz erreicht? Und wie steht der Gewerkschaftsbund heute da? Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi ist diesen Fragen nachgegangen.
Paul Rechsteiner habe das politische Profil des Gewerkschaftsbundes geschärft, stellt der Basler Historiker Bernhard Degen fest, ein Experte für die Geschichte der Schweizer Arbeiterbewegung.
Paul Rechsteiner war ja Präsident des Gewerkschaftsbundes. Das ist der politische Arm der Gewerkschaftsbewegung. Und da muss man sagen, dass in dieser Zeit die politische Kommunikation schärfer wurde, die Forderungen wurden klarer formuliert.
Dennoch aber habe der Gewerkschaftsbund auch unter Rechsteiner die Sozialpartnerschaft gepflegt.
Sozialpartnerschaft und Konfrontation schließen sich ja nicht prinzipiell aus. Das Wichtigste in der Sozialpartnerschaft ist, dass man sich nach einer Konfrontation wieder einigen kann, dass man gemeinsam wieder gewisse Lösungen für die Probleme findet.
Das sieht Thomas Daum ähnlich, der während vieler Jahre als Direktor des Arbeitgeberverbandes Rechsteiners Kontrahent war.
Man war nicht immer einig, aber man hatte Respekt voreinander.
Das war auch beim wichtigsten Thema in Rechsteiners Amtszeit so, bei den bilateralen Verträgen mit der EU. Die Unternehmen wollten unbedingt die Personenfreizügigkeit, die Gewerkschaften den Schutz der Schweizer Löhne und Arbeitsbedingungen. Schließlich einigten sich beide Seiten auf ein mehrheitsfähiges Paket.
Die bilateralen Verträge, die flankierenden Massnahmen, die wurden durch die Sozialpartner doch maßgeblich geprägt. Das ist auch ein Erfolg der Sozialpartner, dass wir uns immer wieder zusammengerauft haben, um dann der schweizerischen Wirtschaft den Weg in die Europäische Union zu öffnen.
Kämpferische Rhetorik auf politischer Ebene, aber am Verhandlungstisch die gemeinsame Suche nach Lösungen. So bilanziert auch Historiker Degen das Wirken des Politikers und Gewerkschaftsführers.
Paul Rechsteiner ist es gelungen, wichtige Fragen in der politischen Diskussion so zu verankern, dass sie auch mehrheitsfähig waren. Ich denke da an die flankierenden Maßnahmen. Ich denke aber auch an die Mindestlöhne. Im gleichen Kongress, wie er gewählt wurde, wurde beschlossen, eine Kampagne zu starten für Mindestlöhne von 3.000 Franken.
Diese Kampagne sei im Rückblick erfolgreich gewesen. Heute gäbe es in der Schweiz kaum noch Monatslöhne unter 4.000 Franken. Und die Zukunft? Die Arbeitswelt hat sich stark verändert, hin zu individuelleren, flexibleren Arbeitsverhältnissen.
Es wird für die Gewerkschaften sicher schwieriger, eine Rolle zu spielen, wenn sie nur mit den traditionellen Mitteln aktiv sind,
sagt der Historiker Bernhard Degen. Hier wartet eine große Aufgabe auf Rechsteiners Nachfolger oder seine Nachfolgerin.
Info 3 Mittag.
Es ist ein Treffen auf allerhöchster Ebene. In Buenos Aires kommen im Moment die Staats- und Regierungschefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zusammen, sowie Vertreter der Europäischen Union. Diese sogenannte Gruppe der 20 oder kurz G20 genannt, hat sich zum ersten Mal vor 10 Jahren getroffen. Damals setzte sie sich in Washington das Ziel, die Weltwirtschaft vor einer Rezession zu bewahren. Heute ist die G20 zwar immer noch das wichtigste wirtschaftspolitische Forum der Welt, aber die Gruppe ist angeschlagen und das liegt auch an Donald Trump. Maren Peters berichtet.
Wenn die G20 heute Lob bekommen, bezieht sich das meistens auf ihre Anfänge. Das war 2008, als die Chefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sich erstmals gleichberechtigt an einen Tisch setzten, um die Folgen der globalen Finanzkrise abzupuffern. Und das durchaus erfolgreich, sagt Axel Berger, Chef der G20-Forschungsgruppe am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik.
durch neue Regulatorien in der internationalen Finanzpolitik, aber auch durch die Koordination von großen Konjunkturprogrammen hat die G20 dazu beigetragen, diese Finanzkrise zu bewältigen, abzumildern und mehr oder weniger die Kernschmelze des internationalen Finanzsystems zu verhindern.
Auch sonst hat der Club der Mächtigen einiges angeschoben. Der automatische Informationsaustausch von Steuerdaten zum Beispiel, der das Ende des Schweizer Bankgeheimnisses besiegelte, geht auf einen Beschluss der G20 zurück. Die Schweiz als Nichtmitglied im Club der Mächtigen musste sich zähneknirschend fügen. Und noch ein weiteres globales Steuerabkommen haben die G20 auf den Weg gebracht.
Die G20 hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, zum Beispiel um das BEPS-Abkommen auf den Weg zu bringen. Da geht es um die Vermeidung von Gewinnverschiebung und Steuervermeidung. Das ist ein sehr großer Fortschritt gewesen im internationalen Steuersystem, Steuerkooperation. Da hat die G20 eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Auch das Pariser Klimaabkommen gehe auf eine Initiative der G20 zurück, sagt Berger. Und trotzdem, der Glanz der G20 ist inzwischen verblasst. Bei ihrem Versprechen, den Protektionismus abzuwenden, habe der Club sogar ganz versagt, meint Handelsökonom Simon Evenet von der Universität St. Gallen.
They used a whole range of hidden forms of protectionism. Most of those forms of protectionism involve different types of subsidies given quietly to farmers and manufacturers.
Alle Mitgliedsländer hätten nach der Finanzkrise ihre Märkte fast unbemerkt immer mehr abgeschottet, zum Beispiel durch höhere Subventionen für die heimischen Bauern.
Die G20 hat vielleicht die Erwartung nicht ganz erfüllt, wenn es darum geht, tiefergreifende Reformen im internationalen System anzustoßen.
Meint auch Axel Berger. Das liegt auch daran, dass sich die Mitgliedsländer nur noch schwer auf gemeinsame Ziele einigen können. Nachdem die Finanzkrise erfolgreich bewältigt war, ist der Graben zwischen Industrie- und Entwicklungsländern wieder aufgerissen. Und seit der Protektionist Donald Trump in der Regierung ist, fällt es dem multilateralen Forum erst recht schwer, gemeinsame Beschlüsse zu fassen. Auch beim aktuellen Gipfel in Buenos Aires ist nicht sicher, ob ein gemeinsames Abschlusskommuniqué zustande kommt. Die Erwartungen hängen extrem tief. Viel spannender könnte werden, was bei den bilateralen Treffen herauskommt, etwa zwischen US-Präsident Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi in Handelsfragen. Eigentlich eine Blamage für den Club der 20, der immerhin 2/3 der weltweiten Wirtschaftsleistung repräsentiert.
Das war Info 3. Uns gibt's auch online unter srf.ch/podcasts. Verantwortlich heute Julia Villino und Damian Rass. Wir wünschen einen guten Mittag.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.